Albert Reifert ist Pianist, Komponist und er unterrichtet auch mit großer Leidenschaft. Er wohnt in Liesing und tritt auch gerne hier im Bezirk immer wieder auf. Also für uns ein sehr interessanter Gast im Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Reifert, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Sie sind ja ein langjähriger Musiker schon, der schon seit 1992 als Künstler arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Haben Sie eigentlich einen privaten Job auch oder können Sie von dem Künstlerjob leben?
Es gibt parallel dazu seit 10 Jahren einen Job an der Musikschule in Gumpelskirchen, wo ich Klavierlehrer für Keyboard und Piano bin. Also moderne Musikrichtung, was ich auch sehr gerne mache, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und zu unterrichten. Und das ist einerseits der Ausgleich zu den Konzerten und genauso umgekehrt.
Das ist auch gut, ein zweites Standbein zu haben. In der Kunst ist es doch so, dass mal so laufen kann, nicht? Und dann hat man ja, so eine gewisse Sicherheit. Aber trotzdem ist es ja auch was Künstlerisches, auch wenn man unterrichtet und in dem Metier bleibt, wo sie sind. Weil andere sind dann Buchhalter daneben oder sonst irgendwas und sie können das machen. Das ist ja auch schon sehr schön. Und Sie waren eigentlich schon ein Kinderstar, wenn ich es richtig verstanden habe, weil Sie mit 5 Jahren schon Klavier gelernt haben und dann recht bald aufgetreten sind.
Ja, das ist richtig. Also ich habe es sehr früh erlernen dürfen, weil meine Eltern mein Talent erkannt haben und schnell gefördert haben. Und es gab dann in meinem Heimatbezirk, im 23., wo ich jetzt wieder wohne, auch seit ein paar Jahren, eben gelegentliche Auftritte, so Bezirksfestwochen und eine Talenteshow vom lieben Walter Moll, zu dem ich jetzt auch wieder Kontakt habe, der ein Förderer der Künstler und Künstlerinnen war und immer noch ist. Und da bin ich also des Öfteren wirklich vor großem Publikum schon so mit 7, 8 Jahren aufgetreten als Teilnehmer von dem Talente-Wettbewerb und habe dann schon mein Publikum mit Boogie und Blues begeistern dürfen.
Wie erkennt man eigentlich, ob jemand jetzt Talent hat? Weil Sie waren ja so ein talentiertes Kind offensichtlich und Sie unterrichten ja auch Kinder. Woran erkennt man das, dass einer Talent hat?
Also in meinem Fall war es das Interesse am Instrument, weil mein Vater hobbymäßig Klavier gespielt hat und er ist halt nicht sehr regelmäßig, aber dann doch selber mit Freude zum Klavier gegangen und hat gespielt, aber mich hat das magisch angezogen, das Instrument. Also wenn er ein anderes Instrument gespielt hätte, hätte mich vielleicht das begeistert, aber allein Musik machen und dass da aus dem Klavier Töne rauskommen, die man selber drücken kann, die Tasten und so. Das hat mich schon als ganz kleines Kind begeistert und ich bin dann so quasi stehend neben ihm immer zum Spielen gekommen und dann haben mich meine Eltern dabei beobachtet und gesagt, ja, da kommen richtig schöne Melodien raus. Ich habe jetzt dann nicht nur geklimpert, sondern versucht wirklich dem Instrument was Schönes zu entlocken und dann hat eins das andere ergeben und dann war ich halt einmal zuerst im Privatunterricht bei einer netten Klavierlehrerin, dann Musikschulen. Und dann irgendwie noch ein paar Jahre später halt dann bei der Aufnahmeprüfung im Konservatorium an der Stadt Wien halt probiert, gleich die Aufnahmeprüfung geschafft und so ist halt dann Schritt für Schritt weitergegangen. Irgendwann mit 12 habe ich dann, glaube ich, schon gewusst, dass ich das zu meinem Beruf machen will.
Man hat sie nicht zwingen müssen zu üben oder so, sondern haben das immer gern freiwillig gemacht.
Größtenteils eigentlich immer freiwillig, ja.
Das ist also ein Kriterium sozusagen. Und ich, also ganz banal, jetzt ist es auch, dass man so ein besonderes Gehör braucht, um ein guter Musiker zu werden.
Also ich sage mal, schadet nicht, wenn man gutes Gehör hat. Das Absolute habe ich zum Beispiel nicht, was eigentlich bei den Klassikern fast ausschließlich der Fall ist. Also die meisten, die ich jetzt persönlich kenne, haben ein absolutes Gehör. Mich hat es dann recht bald zum Jazz gezogen, weil ich das Gefühl gehabt habe, so mit 14, 15 hat es dann gekippt, dass ich mich in der Klassik nicht mehr wohlfühle und auch nicht öffentlich auftreten möchte. Das habe ich dann nicht so als meine Berufung gesehen und dann bin ich so in moderne Musikrichtungen hineingerutscht, weil ich dann dementsprechend mehr schon gehört habe. Meine Schwester ist ein großer Jazzfan und das war so eine Musikrichtung, die kannte ich vorher nicht und die hat mich dann auch so fasziniert das ist dann das Talent des Improvisierens bei mir so durchgekommen, dass ich gewusst habe, ich nehme jetzt einen anderen Weg. Es bleibt die Musik, aber ich versuche da jetzt andere Wege einzuschlagen.
Das ist ja auch wichtig, dass man dann erkennt, wenn man sagt, ja, okay, das absolute Gehör nicht, aber dieses Improvisationstalent doch, dass man dann schaut, dass man dann in der Sparte auch arbeitet und tätig ist und man sieht, dass man da besser ist als die anderen, nicht?
Also, ja, ich wollte nie besser als die anderen werden, aber ich wollte zumindest auch also schon gut davon leben können und dass ich gewusst habe, bei der Musikrichtung fühle ich mich jetzt auf der Bühne wohl und es gibt Gott sei Dank auch jetzt noch kein Ausstechen unter den Kollegen und Kolleginnen. Das ist da ist man so eine große Familie. Das, was nicht unbedingt jetzt vielleicht im Klassikbereich oder bei den Opern zum Beispiel der Fall ist, weil ich immer wieder von Intrigen mitbekomme über die Medien. Aber die Jazzfamilie, die hält zusammen und das ist auch, da gibt es nicht, wer ist besser, wer spielt jetzt öfter als der und der.
Ja, aber schon, es ist so, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie sind im Konservatorium aufgenommen worden, dann hat es dort auch viele gegeben, die nicht aufgenommen worden sind, weil sie hat bewerben schon, ja viele nicht. Und dann müssen sie dann schon besser sein, dass sie allein die Chance bekommen, da hinzukommen überhaupt nicht. Und das ist eben entscheidend auch.
Das stimmt, bei der Aufnahmeprüfung, ja, da bin ich noch in die Volksschule gegangen, glaube ich. Also, oder knapp. Also die erste Klasse Unterstufe war es, glaube ich. Und ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, war ich jetzt besser als die anderen. Ich habe Anerkennung bekommen. Ja. War halt im Vergleich zu anderen, die es mit 14 oder 15 oder noch älter probiert haben, dann schon sehr früh dran und dann auch mit 20 schon fertig und hatte das Glück, gleich einzusteigen, mit verschiedenen Big Bands auf Tournee zu gehen und war mit Abstand der Jüngste in dem Orchester zum Beispiel.
Ja, und Sie waren auch der jüngste Absolvent, glaube ich, nicht, des Musikfachs Jazz.
Ja, damals für damalige das, Verhältnisse auf jeden Fall. Es hat sich jetzt dann auch schon so entwickelt, dass es ähnlich junge Leute gibt, die also ebenfalls dann fertig sind mit 20 und auch gleich das Glück haben, eine Karriere in New York zu machen, wie es jetzt bei vielen Kollegen der Fall ist, die ich über Facebook zum Beispiel kenne.
Sie haben von 1993 bis 2008 waren Sie ein fixes Mitglied des Orchesters von Toni Jagić, also das war vormals das Swingtime Big Band. Und da haben Sie Tourneen gemacht in ganz Europa und in den USA. Wie war denn das so? Was war Ihre Rolle? War Pianist natürlich?
Aber ja, das hat sich herumgesprochen, wie ich dann mein Jazzstudium abgeschlossen habe, hat ein langjähriger Pianist, das Bandmitglied von diesem Orchester, aufgehört, weil er sich weiterentwickeln wollte und schon viele Jahre dabei war. Dann war ich im Gespräch, der hat gerade abgeschlossen und ich habe jetzt dann noch keine Anstellung an Musikschulen gehabt, war eigentlich auch sehr, also vom Familiären sehr frei und bereit, Länder zu entdecken und gleichzeitig halt meinen Beruf schon auszuüben und war für dieses Orchester passend und ich habe das Gespür gehabt für die Musik und mir hat das sehr gefallen, dass ich da so aufgenommen wurde und da gab es innerhalb von wenigen Monaten von Auftritten in Wien, dann weiter über Deutschland plötzlich die Anfrage nach Amerika zu gehen für einen längeren Zeitraum und dort auch Auftritte zu machen. Da war ich natürlich hellauf begeistert, dass ich da in einer Band gelandet bin, die da so durchstartet und das war eine schöne Erfahrung.
Das war jetzt so ein Swingtime Big Band. Das ist nicht, ich kenne mich jetzt da nicht aus, frage ich Sie jetzt, das ist nicht so der richtige Jazz, nicht? Oder ist das was anderes, Swingtime und Jazz?
Ja,
oder
es ist schon eine frühe Jazzrichtung, 30er, 40er Jahre vom letzten Jahrhundert und insbesondere haben wir uns auf den Clay Miller verschworen. Also das war so mit original Army Air Force Uniformen ganz groß aufgezogen. Wir sind dann auch bis zum Silvesterstadl beim Karl Moik gelandet und viele Auftritte im Fernsehen bei Shows, wo es reingepasst hat, weil es ein sehr kommerzieller Jazz ist. Und es war halt irgendwie die Swing-Richtung von damals, aber auch die Tanzmusik von damals.
Aber dann liege ich da jetzt falsch, weil ich habe unter Jazz stelle ich mir eben so vor, dass man eben auch ein bisschen improvisiert und das ist das aber nicht, ne?
Ja, Einerseits ja, einerseits nein. Es gibt natürlich auch Solisten, aber die haben das auch notiert in den Noten. Also in einer Big Band ist viel mehr ausnotiert als in kleinen Besetzungen. Da gibt es ein Thema und dann wird darüber improvisiert, ganz frei. In dem Fall waren das Original-Arrangements von Clem Miller und Zeitgenossen. Und da ist halt wirklich alles penibel genau von alten Shellacks damals noch runtergeschrieben worden. Und das haben wir wirklich im großen Stil mit Konzertgalen, auch mit einem Konzert, also Musikverein, über Jahrzehnte hindurch performt, so originalgetreu wie möglich. Also vom Outfit angefangen, eben von den Uniformen bis hin zu jeder Note, wie es damals gespielt worden ist.
Das hat Ihnen dann aber doch nicht so getaugt, weil Sie dann das Albert Reifert Trio gemacht haben und dann da zu dritt gehen, man kann man mit Blickkontakt und so dann schon richtig improvisieren. Ja.
Also solange die Band zusammengehalten hat, hat es mir eigentlich sehr großen Spaß bereitet. Ich habe halt dann zusätzlich mich umgeschaut, wie ich dann wieder regelmäßig und öfter in Wien war, dass es natürlich auch mit eigenen Gruppen zu Konzerten kommt, weil es mir dann zu ein und auch irgendwie nicht genug lukrativ erschienen ist, bei einer Band jetzt festzuhalten über Jahre. Dazu haben wir zu wenig gespielt, aber es waren halt dann doch immer wieder Galen. Und als Jazzmusiker muss man sehr vielseitig sein. Da kann ich nicht jetzt sagen, ich gründe jetzt mein eigenes Trio und hoffe auf Aufträge. Da hat man vielleicht gleich 7 oder 8 verschiedene Bands, bei denen man mitspielt. Das ist auch jetzt noch so.
Ich kann mir vorstellen, dass man ja nicht so viel jetzt bei so einer Big Band verdient, weil ja jeder ein Geld haben will und so viel kriegt man ja pro Auftritt nicht. Also das teilt sich dann doch der Kuchen durch in viele Stücke, nicht? Also das ist beim Trio wahrscheinlich angenehmer, nicht immer so drei Teile.
In dem Fall war es eher umgekehrt, dass man um jeden Groschen oder jetzt Cent betteln musste, damit man in eine kleine Besetzung auch zu seiner Gage kommt. Weil es halt auch dementsprechend kleine Rahmen sind und nicht so lukrativ. Das nennt sich halt dann Hutspende. Mhm. Das ist auch jetzt noch so, dass man dann halt oft für 20, 30 Euro dem Taxi heimfährt und die Gage ist wieder weg. Und in dem Fall waren es große Galen, die wirklich auch gut bezahlt waren oder eben auch Bälle, wo eine ganz passable Gage immer wieder drin war. Es hat sich nur leider dann die Band eben gesplittert und dann wurde es immer schwieriger und schwieriger. Da gab es eben auch diese Konkurrenz, die mir gar nicht gefallen hat, dass eine Band die andere, die das gleiche Programm dann gespielt hat, versucht hat, ständig auszuboten. Dann haben die einen viel weniger gespielt, die anderen die Kopie der Band auch weniger. Dann hat sie es ganz aufgehört wieder.
Das ist dann für beide schlecht gewesen, sozusagen. Ja. Aber es war nicht so, dass sie sich gesplittet haben, weil sie künstlerische Meinungsverschiedenheiten hatten, sondern es ist eigentlich eher so kommerziell gewesen, dass die beide verdienen wollten dran.
Ja, es gab zwischen ein paar Musikern, die dann die eigene Band gründen wollten und den alten ursprünglichen Bandleadern große Differenzen, die wir jetzt als Mitmusiker nicht so mitgekriegt haben. Wir haben nur gemerkt, okay, die streiten sich da jetzt bis der Teufel kommt raus und dann waren Klagen im Spiel und dann hat es komplett aufgehört, weil hat niemanden dann mehr so getaugt.
Das ist halt oft typisch, wenn viele Leute zusammenkommen, dann irgendwann kommt da so ein Crash.
Nicht? Ja, das ist wirklich schade. Das war schade, ja, aber es war dann auch nicht mehr so diese Welle. Man hat dann gemerkt, dass jetzt sind wir durch mit den ganzen Sendungen, wo das dann sehr gut ankommen ist, so wie schon erwähnt, eben diese ganzen Clem Miller Medleys in the Mood, Chattanooga Choo Choo, da wurde bei Tanzveranstaltungen, das war wieder so ein Hype plötzlich, der jetzt dann wieder abgeflaut ist.
Sie spielen aber wirklich in vielen Formationen auch mit bekannten Leuten zusammen. Wie funktioniert denn das, wo Sie da zusammenkommen, was ich mit Norbert Schneider, Andy Baum oder Dana Gillespie und so weiter und lauter berühmte Leute, Marianne Mendt, Richard Österreicher. Wie funktioniert das? Wie kommt man da mit solchen Leuten in Berührung?
Ja, wie in jedem anderen Beruf eigentlich durchs Reden kommen die Leute zusammen und das beginnt so im Kleinen und das halt dann noch diese Personen auch dann teilweise privat in den Jazzclub gehen und dann spricht man in der Pause miteinander und sagt, ah, das wäre doch nett, wenn wir jetzt auch mal gemeinsam spielen. Dann sind immer wieder amerikanische Gastmusiker in Wien, wo man als guter Musiker gefragt wird, diese zu begleiten, weil die nehmen nicht ihre ganze Band mit, die kommen alleine und da gibt es eben dann die Sidemen, sagt man dazu, die halt dann gerade im Jazzland auch immer die abwechselnd die gleichen Personen sind, die dann so versiert genug sind mit Amerikanern, meistens ohne Probe, sich dorthin zu stellen, nur mal kurz checken, was will der singen, zum Beispiel, wenn es ein Sänger ist, und dann funktioniert das. Das ist dieses schöne Spontane in der Musik, wo ich mich zu Hause fühle.
Das lernt man immer, interessante Menschen kennen. Also Sie sind ja selbst auch ein sehr interessanter Mensch, weil Sie so vielfältig sind, weil Sie sind jetzt nicht nur, unter Anführungszeichen, ein Pianist, sondern Sie komponieren auch, sind Liedtexter und Arrangeur auch für das Niederösterreichische Tonkünstlerorchester zum Beispiel.
Ja.
Wie haben Sie das alles auf die Reihe gekriegt? Das sind da doch ganz unterschiedliche Dinge eigentlich.
Ja, also sobald ich das eigene Trio gegründet habe, hat es halt auch wieder schnell herumgesprochen, da gibt es gute Leute und die könnten wir zum Beispiel heranziehen. Die sind jetzt noch nicht so berühmt, dass der Terminkalender so voll ist, dass die gar nicht können. Da wurde ich eben von der Ines Reiger, liebe Kollegin von mir, gefragt, die eben ist eine Top-Vokalistin, die über Jahrzehnte schon ihre Meisterkurse abhält im Schloss Esterhaz in Eisenstadt, verschiedene andere Locations in Zeilern und in Scheibs, wo solche Kurse stattfinden. Auch über den Sommer, und da wurde ich halt dann immer wieder herangezogen, und dort haben ganz viele Teilnehmerinnen dann zum Beispiel selber gesagt, sie wollen eine Band gründen, sie brauchen mich als Pianisten. Und da war eben auch eine Dame aus Hitzing dabei, die Susi Stockhammer, die dann bei den Tonkünstlern also erste Bratschistin ist und hobbymäßig auch Jazzprogramme mit Gesang anbietet. Und da hat sie mich dann halt gefragt, dann hat sie die Besetzung mal vergrößert. Hat sie gesagt, sie wird ein paar Bläser aus dem Orchester ranziehen und eine kleine Jazzband aus Tonkünstlermitgliedern eben gründen. Für diese Gruppe habe ich dann jahrelang arrangieren dürfen. Das sind dann unter anderem so Prelude-Konzerte in Grafenegg daraus entstanden, so als Vorgruppe zu den Hauptacts in diesem wunderschönen Gelände im Wolkenturm, was mich sehr mit großem Stolz erfüllt, dass ich für angesehene Musiker auch aus dem Klassikbereich halt tätig sein durfte.
Sie haben also auch im österreichischen Musiktheater mit Lucia Niesler zum Beispiel auch gearbeitet, und dann haben Sie auch als musikalischer Auditionleiter im Kabarett Simpel gearbeitet. Wie stellt man sich denn das vor? Da kommen Kabarettisten, die dort auftreten wollen, aber auch geprüft werden, ob sie gut singen können oder
Ja, als Auditionband, das habe ich aber nur ganz kurz über einen Sommer lang gemacht, in Vertretung von einem anderen Pianisten. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt. Das ist immer schwierig, da muss man dann so dranbleiben. Und sowas ist wirklich zeitintensiv. Das macht man dann immer fast als Hauptjob. Da ist man der Auditionleiter als Pianist oftmals und ist für eine ganze Produktion dann im Einsatz, kann in diesen 2-3 Monaten nichts anderes annehmen. Das war mir immer dann zu eintönig, bei einer Sache jetzt monatelang zu bleiben. Ich kenne Kollegen, die spielen wahnsinnig gern auf so Kreuzfahrtschiffen, sind den ganzen Sommer dort unterwegs. Aber mittlerweile habe ich eine Familie und das war mir dann zu lang, jetzt alleine als Musiker weg sein und die Familie im Stich lassen, dann kein eigener Urlaub mehr mit der Familie. Dazu bin ich zu viel Familienmensch und bin gern in einer glücklichen Beziehung, und da sprechen viele davon, das kannst du nur machen, wenn du jetzt Single bist, wenn du noch jünger bist, haltst das durch. Mhm. Jetzt mittlerweile mit knapp über 50 ist es mir auch schon zu anstrengend. Gewisse Sachen mache ich dann einfach nicht mehr oder nehme es gar nicht an, weil ich weiß, das raubt mir die ganze Freizeit, und auch also beruflich ist dann nur dieses eine.
Als Auditionleiter muss man auch eine gewisse Härte haben, nämlich einmal, wenn man jemandem sagen muss, nein, nicht? Das ist ja auch eigentlich schlimm, nicht? Der seine Träume zerplatzen dann oder so.
Nein, also in dem Fall waren wir die Begleitband für diese, also zusammen mit den 2 Trio-Kollegen von damals. Der Schlagzeuger macht das immer noch mit großer Begeisterung, mit anderen Leuten, ist dadurch auch mit Schauspielern zusammengekommen und veranstaltet mit denen Lesungen, zum Beispiel mit den Cornelius Oponia zum Beispiel oder Susanne Hirschler. Und das war anfangs schön. Ich hatte jetzt auch nicht so diese Entscheidungsgewalt, weil das liegt mir nicht. Da jetzt bestimmen müssen, der kommt weiter, der kommt nicht weiter. Wir waren da wirklich die Band, wir haben die Noten aufgelegt bekommen, haben sehr gut platt gelesen, alle drei, und konnten das halt dementsprechend auch durchführen. Und entschieden hat es dann jeder Produzent oder der Regisseur von diesem Stück, der dann gesagt hat, der gefällt mir jetzt besonders gut, oder der kommt nicht weiter.
Und wenn Sie jetzt sich überlegen, gibt es irgendetwas, was Sie sagen, weil Sie haben schon sehr viel erreicht jetzt und sehr viel gemacht, was Sie sagen wollen, das möchte ich noch hinkriegen oder das möchte ich noch machen, oder sagen Sie, Sie sind schon ganz zufrieden?
Ja, also wenn man ganz zufrieden wäre, müsste ich schon in Frühpension, weil da kommt nichts mehr. Ich habe eigentlich noch sehr viel vor für die Zukunft, weil ich mich ja dann auch noch vital genug fühle, das hoffentlich Jahrzehnte auszuüben. Mhm. Es kommen auch wieder neue Bands zustande, die das wieder lebendiger machen. Wenn es immer alles in gleichen geordneten Bahnen verlief, wäre es langweilig. Das ist das Schöne am Beruf, dass man immer auch mit 70 oder 80 noch neue Musiker kennenlernt, auch wieder Jüngere, mit denen ich dann gern spiele. Also im Umgekehrten war es eben die Zusammenarbeit ein paar Jahre mit dem Richard Österreicher, der wir dann mit dem ORF fertig war und auch schon lange in Pension war und seine Big Band abgegeben hat, hat er sich dann öfters in so kleinen Jazzclubs ganz privat gezeigt mit der Mundharmonika und hat dort mit jungen Musikern zum Mitspielen angefangen, nur aus reinem Spaß an der Freude. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich habe ihn oft für kleinere Auftritte heranziehen dürfen und er hat immer gesagt, es ist so schön, mit euch Jungen spielen zu dürfen, und war eigentlich der uneitelste Mensch, den ich kenne, ganz bescheiden, und das hat immer auch die Gage genommen, die wir alle gekriegt haben, also nicht so, ich bin jetzt der Bessere, und das hat ihn so sympathisch gemacht, und ich denke mal, dass ich das genauso machen werde und mich freuen würde, wenn mich mit 80 noch junge Musiker fragen willst, mitspielen, weil das ist für mich ganz selbstverständlich.
Also es ist so, dass man sagen kann, Sie haben keine konkreten Ziele, aber sind für alles offen, kann man das so formulieren?
Ja.
Sehr schön. Gut, dann zum Abschluss noch unseren Fragebogen an den Musiker jetzt. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ja, gar nicht unbedingt so dieser Jazz, den man so im Allgemeinen jetzt konsumiert. Also mehr so die Pop- und die Soul-Richtung. Wenn ich jetzt wirklich, wenn ich lang mit dem Auto unterwegs bin, höre ich keinen Jazz zum Beispiel. Das ist mir am liebsten so angenehme, unterhaltsame Popmusik, so im gängigen Sinne, und Austropop und alles quer durch den Gemüsegarten und möglichst kein Jazz, weil ich ja das
Beruf und privat getrennt, ja, sozusagen.
Genau.
Und den Film, den Sie empfehlen könnten?
Ja, da bin ich so der alte Komödienschauer, also diese alten Liebeskomödien der 90er, 2000er Jahre, Notting Hill zum Beispiel, gehört zu den Lieblingsfilmen, da kann ich am besten entspannen.
Ja, genau.
Oder alte James Bond-Filme, ja, die gefallen mir auch.
Und ein Buch?
Da lege ich mich nicht so auf die Buchtitel fest, aber da gibt es einige Autoren wie Michael Köhlmeier oder den Joachim Meyerhoff. Da kann ich eigentlich, das sind Autoren, von denen kann ich alles lesen. Das gefällt mir alles sehr gut und fesselt mich.
Und der Meyerhoff macht herzlich lachen oft.
Ja,
das ist schon sehr gut geschrieben.
Das steht im Vordergrund. Das Buch darf nicht zu ernst sein, es muss unterhalten, ich muss lachen können.
Mhm.
Es ist jetzt auch kein reines Witzebuch damit gemeint, sondern eine anspruchsvolle Literatur, aber mit einem guten Sinn für Humor.
Ja, verstehe. Und eine Speise, die Sie gerne essen?
Ja, italienisch am liebsten und asiatisch auch in jeder Variation.
Breit gefächert auch. Und eine Lieblingsfarbe?
Lieblingsfarbe würde ich jetzt mal sagen, dunkelblau, weinrot.
Also ganz unterschiedlich auch.
Ja, also Auftrittsfarben sind eigentlich immer in dunkel gehalten, aber privat auch blau, weinrot, sowas.
Interessant, ja. Und ein Lokal, das Sie empfehlen würden?
Also gerade für jüngeres Publikum, was sich für Jazz interessiert, gibt es einige gute, interessante Locations in Wien, das Frau Meier am Rudolfsplatz im Ersten. Gute Sessions finden im Dragon in der Drachengasse statt. Das ist im Zielpublikum eher für Jüngere, die sich vermehrt für Jazz interessieren, wie ich bemerke. Und so privat gibt es eine ganze Menge. Also gerade in Wien, in der City, da wäre die Liste jetzt zu lang, da kann man in der Ecke gut essen.
Fantastisch. Ein Urlaubsort?
Sicherlich Portugal, Italien, Kroatien. Die südlichen Länder, weil ich bin sehr sonnenhungrig. Ich habe schon oft probiert, zu früh, also sprich also im Frühling in die Kälte zu fahren, wo ich dann sehr enttäuscht war wegen dem Klima und mich zieht es eigentlich immer mehr in den Süden. Hochsommer kann ich nicht empfehlen, weil da war jetzt erst vor kurzem Neapel. Traumhaft schöne Landschaft, aber einfach viel zu heiß, um irgendwas in der Stadt mitzukriegen. Das ich von einem Lokal zum nächsten Mal, hat nur geschaut, dass man die Woche irgendwie kreislaufmäßig schafft.
Ab 40 Grad ist es nicht mehr lustig.
Nein, nicht, das kann es noch so schön dort sein. Also.
Verstehe ich. Ja. Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin kreativ, emotional, verlässlich und gerne mal leben.
Ja, das ist auch nicht mehr eben gleich. Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, da gibt es einen Spruch, der mich seit Jahren beschäftigt. Man soll dem Tage mehr Leben geben, als dem Leben mehr Tage. Mhm. So wie es auch haltet, man das Leben genießen und auch dankbar sein, dass man gesund ist, dass man das ist, was man ist und nicht immer nach höherem Streben.
Aber nicht auf alles verzichten, dass man ja noch länger gesund bleibt und nichts genießen kann. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ja, die meisten, die leben leider nicht mehr. Es gab so eine Jazz-Ikone, den wollte ich, also habe ich wirklich gehofft, den noch irgendwann live zu erleben, den Tony Bennett. Das war so eine Lichtgestalt, also eine wunderbare Persönlichkeit. Und immer wieder verfolgt, wo er spielt, aber es ist sich leider nicht ausgegangen, weil der ist vor einem Jahr gestorben.
Ja, der mit der Lady Gaga hat er
genau.
Das ist ganz toll.
Das ist einer der wenigen, wo ich mir wirklich jede neue CD wieder gekauft habe und immer wieder auf YouTube geschaut, es gibt ein neues Video, bis ins hohe Alter, bis in seine 90er auf der Bühne gestanden. Und während Corona gab es da so ein schönes Video in seinem eigenen Wohnzimmer. Da ist er schon sehr gebückt und wackelig am Klavier gestanden. Mich hat nicht nur sein Können, sondern seine Persönlichkeit fasziniert.
Eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen würden?
Das ist jetzt eine schwere Frage. Für die ganz große Karriere bin ich schon zu spät dran. Aber es reizt mich immer noch, in anderen Ländern aufzutreten. Und New York ist so ein Jazz-Mekka. Wenn ich es da in die Zeitung schaffe, Tournee mit meinem eigenen Trio in New York zum Beispiel, das ja, also so etwas Positives, Berufliches, wenn man mit ganz tollen Leuten spielen kann und wenn man dann in Jazz-Magazinen erscheint und das ist so eine Art noch einmal Karrieresprung, dann kann ich mir das sehr schön vorstellen.
Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung.